Ich habe meine Predigt überschrieben mit: Was machst du mit Jesus Christus? Was machst du mit Jesus Christus? Grundlage ist ein Predigttext, ein Bibeltext aus Lukas 12. Lukas 12, Vers 49 bis 59 in unserer Bibel auf der Seite 126 im Neuen Testament. Dort sagt Jesus: Ich bin kommen, dass ich ein Feuer anzünde auf Erden. Was wollt ich lieber, denn es brennete schon. Aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe, und wie ist mir so bange, bis sie vollendet werde. Meinet ihr, dass ich herkommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage nein, sondern Zwietracht. Denn von nun an werden fünf in einem Hause uneins sein, drei wieder zwei und zwei wieder drei. Es wird sein, der Vater wieder den Sohn und der Sohn wieder den Vater, die Mutter wieder die Tochter und die Tochter wieder die Mutter und die Schwieger oder Schwiegermutter wieder die Schnur, das ist die Schwiegertochter, und die Schnur wieder die Schwieger. Er sprach aber zu dem Volk: Wenn ihr eine Wolke seht aufgehen vom Abend, so sprecht ihr bald: Es kommt ein Regen, und es geschieht also. Und wenn ihr seht den Südwind wehen, so sprecht ihr: Es wird heiß werden, und es geschieht also. Ihr Heuchler, die Gestalt der Erde und des Himmels könnt ihr prüfen. Wie prüft ihr aber diese Zeit nicht? Warum richtet ihr aber nicht an euch selber, was recht ist? So du aber mit deinem Widersacher vor den Fürsten gehst, also vor den Richter, so tue Fleiß auf dem Wege, dass du sein Los würdest, auf dass er nicht etwa dich vor den Richter ziehe und der Richter überantworte dich dem Stockmeister und der Stockmeister werfe dich ins Gefängnis. Ich sage dir, du wirst von dannen nicht herauskommen, bis du den allerletzten Scherf bezahlest. Was ich gerade gelesen habe, ist nicht eine Erfindung von Lukas oder sonst einem Menschen, der die Bibel geschrieben hat. Was ich gerade gelesen habe, sind Gottes Worte aus dem Munde Jesu Christi. Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Welcher ist der wahrhaftige Gott, sagt die Bibel. Jesus ist Gott offenbart im Fleisch, der diese Welt erschaffen hat und der alles weiß, was kommen wird und bisher gewesen ist. Und Jesus ist der Gott über alles, vor dem alle Menschen dieser Erde ihre Knie beugen müssen, ob sie das wollen oder nicht. Und Jesus beginnt unseren Text mit einer Aussage, die wir nur sehr schwer verstehen können. Aber dennoch ist es Gottes ewig gültiges Wort, das ewig bleibt, das nie vergehen wird. Und mein erster Punkt lautet: Jesus kam, ein Feuer anzuzünden gegen die Macht der Finsternis. Jesus sagt in Lukas 12, Vers 49, ich bin kommen, dass ich ein Feuer anzünde auf Erden. Was wollte ich lieber, denn es brennete schon. Jesus sagt, ich bin kommen, dass ich ein Feuer anzünde auf Erden. Es gibt ja viele Gründe in der Bibel, warum Jesus auf diese Erde gekommen ist. Zum Beispiel Johannes 10, Vers 11. Dort sagt Jesus, ich bin kommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Oder Matthäus 20, 28, dort steht, gleich wie des Menschensohn ist nicht kommen, dass er ihm dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Oder vor seiner Kreuzigung sagte Jesus zu Pilatus in Johannes 18, Vers 37, da sprach Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, dass ich die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Aber in unserem Text für heute betont Jesus einen weiteren Grund, warum er gekommen ist. Und der ist uns oft nicht bewusst, dieser Grund. Und wir müssen unbedingt verstehen, was das für uns bedeutet. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ich ein Feuer anzünde auf Erden. Was meint Jesus damit? Ich denke, Jesus erklärt es zwei Verse später. Dort sagt Jesus in Lukas 12, 51, meinet ihr, dass ich kommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage nein, sondern Zwietracht. Zwietracht ist Uneinigkeit, Streit, Entzweiung. Das war doch das, was Jesus im Umgang mit den Pharisäern erlebt hat. Die Pharisäer waren die religiöse Elite, die etablierten Vertreter Gottes im Volk Israel. Und das Feuer Jesu und das Wirken Jesu hat ständig zur Uneinigkeit, zu Streit und am Ende zu Hass geführt. Die Pharisäer hatten so einen Hass auf Jesus, dass sie ihn umbringen wollten. Vielleicht erinnert ihr euch, vor kurzem habe ich darüber gepredigt, wie Jesus einen Stummen und Blinden von bösen Geistern befreit hat. Wir lesen davon in Matthäus 12, 22 bis 30 und auch in Lukas 11, 14 bis 23. Und das Volk entsetzte sich, weil das in den Augen der Juden ein Zeichen war, das nur der verheißene Messias tun konnte. Und die Pharisäer wollten das nicht wahrhaben. Und so unterstellten die Pharisäer Jesus, dass das alles Teufelszeug war, dass Jesus durch den obersten Teufel und nicht durch den Geist Gottes diese Tat getan hatte. Kurz davor hatte Jesus am Sabbat eine verdorrte Hand geheilt. Auch das war in den Augen der Pharisäer eine endlose Provokation. Und als Folge davon lesen wir in Matthäus 12, 14, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten einen Rat über ihn, wie sie ihn umbrächten. Und das haben die Pharisäer später ja dann auch gemacht, bei der Kreuzigung Jesu. Auch wenn am Ende die Kreuzigung und die Auferstehung Jesu der größte Sieg Gottes über alle Mächte der Finsternis gewesen ist. Und das vergossene Blut Jesu, wir wissen das, macht uns rein von aller Sünde. Auch nach der Kreuzigung ging der Streit, die Verfolgung der Jünger Jesu weiter. Sie wurden von den Juden verfolgt, von den Römern verfolgt. Im Kolosseum von Rom wurden sie um Jesu willen von den Löwen zerrissen. Das Feuer, das Jesus bringt, ist die Tatsache, dass Menschen sich für oder gegen Jesus entscheiden müssen. Das Feuer, das Jesus bringt, ist das Feuer der Auseinandersetzung über Jesus. Denn bei Jesus kann keiner neutral bleiben. Jesus führt immer zu Zwietracht, zu Uneinigkeit, zu Streit, zu Entzweiung unter den Leuten, die Jesus ablehnen. Und es ist sehr wichtig, dass wir diesen Zusammenhang verstehen. Wir müssen verstehen, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Deshalb sagt Jesus in 1. Johannes 3, 8, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jesus kam, um den Teufel, die Dämonen, die Mächte der Finsternis zu besiegen. Deshalb wird Jesus am Ende den Teufel und alle Mächte der Finsternis in den feurigen Pfuhl werfen. So lesen wir das in Offenbarung 20, Vers 10. In Epheser 6 haben wir das bekannte Kapitel von der geistlichen Waffenrüstung, die wir brauchen, um gegen die Mächte der Finsternis bestehen zu können. Und auch Paulus erinnert uns an den Gegner, mit dem wir es zu tun haben als Kinder Gottes. Er sagt in Epheser 6, 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Unsere Gegner als bekehrte Christen sind keine Menschen aus Fleisch und Blut. Wir werden vom Satan und seinen Mächten angegriffen. Das sind unsere Gegner. Das sind gewaltige Fürsten und Herren der Finsternis. Und wir dürfen diese Mächte nicht unterschätzen oder herunterspielen oder unerwähnt lassen. Das machen nur Christen, die keine Ahnung haben. Aber es gibt auch keinen Grund, auch nur im Ansatz Angst vor diesen Mächten zu haben. Denn Jesus kam, um alle Werke des Teufels zu zerstören. Und nichts wird ihn hindern, diesen Plan zu Ende zu bringen. Und der Teufel und alle Mächte der Finsternis müssen ihre Knie vor Jesus beugen. Wir lesen das in Philipper 2, Vers 8 bis 11. Dort steht, Jesus erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Jesus kam, um ein Feuer der Zwietracht, der Auseinandersetzung, der Entzweiung anzuzünden gegen alles, was durch den Satan in dieser Welt zerstört wird. Und wir sind mitten in diesem Feuer der Auseinandersetzung über Jesus. Wer zu Jesus gehört, der wird die Ablehnung dieser Welt erleben müssen. Das geht nicht anders. Denn die unfruchtbaren Werke der Finsternis und des Satans, wie es in der Bibel steht, produzieren nur Zerstörung, Mord, Unreinheit, Hurerei, Geiz, völlige Sinnlosigkeit. Deshalb wundere dich nicht, dass dein Bekenntnis zu Jesus immer zu einem Feuer der Zwietracht und Entzweiung führt. Und dieses Feuer der Auseinandersetzung über Jesus ist unendlich tragisch. Denn Jesus ist doch der Einzige, der uns Vergebung und ewiges Leben schenkt. Wenn wir Buße tun über unsere Sünde, Jesus im Glauben annehmen, dann sind wir Kinder Gottes. Und der Satan schürt eine große Uneinigkeit gegen den Namen Jesu, weil er nicht will, dass Menschen gerettet werden. Er will, dass Menschen in der Hölle verloren gehen. Und die Frage ist, ist uns das bewusst? Verstehen wir das? Warum es dieses Feuer, diese Auseinandersetzung gibt? Sobald du dich zu Jesus bekehrst und von Jesus zeugst, erlebst du Gegenwind aus dem Reich der Finsternis. Und es geht um sehr viel. Es geht um Himmel, um Hölle, um Errettung oder Verdammnis. An Jesus entscheidet sich alles. Das Feuer, das Jesus anzündet, kann keinen neutral lassen. Wenn du nicht zu Jesus gehörst, wird es dich anzünden. Wir erleben das so oft in Beziehungen zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Du kannst immer sagen, ich mag diese Person sehr und wir haben so viel gemeinsam und wir verstehen uns so gut. Aber in dem Augenblick, wo du anfängst, von Jesus zu reden, für Jesus zu leben, da kommt der Widerstand. Das ist das Feuer gegen die Macht der Finsternis, das Feuer Jesu. Und es kann sein, dass die andere Person wirklich eine tolle Persönlichkeit ist. Und du hast sie gern und ihr habt eine super Beziehung. Aber an Jesus scheiden sich immer die Geister. Jesus sagt weiter in Lukas 12,50, aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe. Und wie ist mir so bange, bis sie vollendet werde? Die Taufe, von der Jesus spricht, ist die Leidenstaufe, die er am Kreuz durchgemacht hat. Und Jesus sagt, mir ist so bange, bis sie vollendet werde. Jesus hat Angst, wenn er daran denkt, dass er ans Kreuz gehen muss, um uns zu erlösen. Wir haben keine Ahnung, wie viel Jesus seinen Tod am Kreuz gekostet hat. Wenn du nicht weißt, wie du sterben wirst, dann ist das gut. Du machst dir keine Sorgen, du weißt es ja nicht. Wenn du aber genau weißt, wie man dich ans Kreuz nagelt und dich auspeitscht, dich quält, dann ist das ganz einfach furchtbar. Und Jesus wusste alles, was auf ihn zukommt. Jesus war Gott und Mensch zugleich. Natürlich war ihm Angst und Bange, wenn er an seinen Tod dachte. Und dann Lukas 12, 51, meinet ihr, dass ich herkommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage nein, sondern Zwietracht. Im parallelen Bericht in Matthäus 10 legt Jesus noch eins drauf, indem er sagt, Matthäus 10, 34, ihr sollt nicht wähnen, dass ich kommen sei, Frieden zu senden auf Erden. Ich bin nicht kommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Jesus bringt das Schwert gegen die Macht der Finsternis. Es gibt keinerlei Zusammenarbeit und keinen Kompromiss mit Menschen, die Jesus ablehnen. Das geht nur dann, wenn Jesus verschwindet und in der Beziehung mit Ungläubigen keine Rolle mehr spielt. Aber dann hat der Satan gewonnen. Doch wie lässt sich das dann mit dem vereinbaren, was die Engel bei der Geburt Jesu gesungen haben? Wir erinnern uns, Lukas 2, Vers 14, dort singen die Engel, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Friede auf Erden wird kommen, wenn Jesus sein Reich auf dieser Erde aufrichtet. Und Friede auf Erden wohnt in jedem Gläubigen, der Jesus im Herzen hat und der Jesus in seinem Leben Raum gibt, indem er Jesus nachfolgt, indem er sich Zeit zum Bibellesen und Beten nimmt. Aber Frieden auf Erden ist so lange nicht möglich, wie Menschen Jesus ablehnen und der Satan nicht gebunden ist, wie wir es in Offenbarung 20, Vers 2 nachlesen können. Das wird noch passieren. Und dann macht Jesus praktische Beispiele über die Uneinigkeit und Entzweiung zwischen Menschen, die mit Jesus und Menschen, die ohne Jesus leben. So lesen wir in Lukas 12, 52, denn von nun an werden fünf in einem Hause uneins sein, drei wieder zwei und zwei wieder drei. Es wird sein, der Vater wieder den Sohn und der Sohn wieder den Vater und die Mutter wieder die Tochter und die Tochter wieder die Mutter, die Schwieger, also die Schwiegermutter, wieder die Schnur, ein altes Wort für Schwiegertochter, und die Schnur wieder die Schwieger. Das Feuer der Uneinigkeit um Jesu Willen geht mitten durch die Familien. Egal, wie man sich in einer Familie anstrengt, die Spaltungen und Trennungen um Jesu Willen gehen mitten durch die Familie, mitten durch die Ehe, mitten durch die Kinder. Und natürlich kannst du als Christ aufhören, über Jesus zu reden. Aber du weißt doch, dass der andere ohne Jesus, ohne Vergebung, für immer in der Hölle verloren geht. Und da kannst du doch nicht schweigen, das kann dir doch nicht egal sein. Du liebst doch deine engsten Familienmitglieder. Das Feuer der Entzweiung ist ein geistlicher Kampf zwischen Licht und Finsternis. Das kannst du nicht zudecken. Deine menschliche Anstrengung wird immer scheitern. Das Feuer, das Jesus anzündet, um Menschen zu retten, in den Himmel zu bringen, ist einfach unüberbrückbar. Solange zwei Menschen nicht den gleichen Geist haben, sind sie innerlich immer getrennt. Das spürt der Gläubige und das spürt auch der Ungläubige. Der Glaube an Jesus bringt Zwietracht, das Schwert, die Trennung und das geht immer mitten durch die Familien. Jesus sagt das in unserem Text und wir dürfen das nicht verschweigen. Es wäre furchtbar, ein Verrat an unserem Glauben an Jesus, wenn wir diese Entzweiung einfach totschweigen. Und wir dürfen diese Zwietracht und Entzweiung auch nicht totschweigen, wenn ein Gläubiger einen Ungläubigen heiraten will. Das ist immer mit großen Problemen verbunden. Das gibt immer Not und Herzeleid. Bei aller Anstrengung, bei allem guten Willen. Denn es geht um Mächte der Finsternis, die sich dagegen wehren. Und wenn dann Kinder kommen, dann geht die Trennung mitten durch die Familie und die Kinder leiden auch darunter. Häufig geht das über Jahre oder ein ganzes Leben, wenn Gott nicht Gnade schenkt und nicht den anderen Ehepartner irgendwann bekehrt. In solchen Situationen können wir nur beten und Gott flehen, dass er eingreift. Paulus sagt in 2. Korinther 6, 14, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit für Genieß oder für einen Genuss, ein Wohlgefühl? mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Gar keine Gemeinschaft. Das Joch der Ehe mit einem Ungläubigen ist immer falsch, immer ein Problem. Es bringt uns in große Not und Herzeleid. Und wir dürfen keinem raten, so einen Weg zu gehen. Sonst machen wir uns mitschuldig. Es gibt keine Gemeinschaft zwischen Licht und Finsternis. Und es gibt keine wirkliche Gemeinschaft zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Das Feuer, das Jesus angezündet hat, um die Macht der Finsternis und die Werke des Satans zu zerstören, kann kein Mensch auslöschen. Nun zum zweiten Punkt. Tut Buße und bekehrt euch, bevor es zu spät ist. Wir lesen weiter Lukas 12, Vers 54. Er sprach aber zu dem Volk: Wenn ihr eine Wolke seht aufgehen vom Abend, so sprecht ihr bald, es kommt ein Regen, und es geschieht also. Und wenn ihr seht den Südwind wehen, so sprecht ihr, es wird heiß werden, und es geschieht also. Ihr Heuchler, die Gestalt der Erde und des Himmels könnt ihr prüfen, wie prüfet ihr aber diese Zeit nicht? Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass Jesus das Thema wechselt, aber dem ist nicht so. Jesus sagt, ihr schaut die Wolken, den Regen und den Wind an und ihr könnt für die nächsten Stunden oder den nächsten Tag das Wetter vorhersagen. Ihr schaut auf das Abendrot und das Morgenrot und aus eurer Erfahrung heraus könnt ihr eine gute Wettervorhersage machen. Die Fähigkeit der Wettervorhersage hatten die Leute schon vor 2000 Jahren. Und Jesus sagt zu dem Volk, das ihm zuhörte, ihr könnt das Wetter vorhersagen aufgrund dessen, was ihr auf der Erde und am Himmel beobachtet. Aber wenn es um die Zeichen der Zeit geht, in denen ihr heute lebt, seid ihr blind für das, was gerade vor euren Augen passiert. Ihr seid Heuchler, ihr seid Lügner, unaufrichtige Leute, weil ihr die Augen vor der Wahrheit zugemacht habt. Ihr wisst anhand der Schrift im Alten Testament, dass der Messias kommt, um sein Reich auf dieser Erde aufzurichten und sein Volk zu erlösen. Ihr wisst, er wird ein Nachkomme Davids sein. Ihr wisst aus dem Propheten Micha, dass er in Bethlehem geboren wird. Ihr wisst aus Jesaja 7, dass er von einer Jungfrau kommt. Ihr wisst, dass er viele Zeichen und große Wunder tut, die kein Mensch tun kann und die nur dem Messias zugeschrieben werden können. Ihr wisst, dass man ihn verachten und ablehnen wird. Ihr wisst, dass er demütig, gnädig und gerecht sein wird. Ihr wisst, dass mehr als 300 Prophezeiungen im Alten Testament vom Messias reden, der auch als der Sohn Gottes auf diese Erde kommt, wie es in Psalm 2 steht, Psalm 2, Vers 7. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeuget. Und trotz vieler erdrückender Beweise in der Schrift, die ihr auch als das Wort Gottes anerkennt, habt ihr die Augen vor dem verschlossen, was gerade passiert. Ihr tut so, als würdet ihr das Wort Gottes verstehen, so wie ihr das Wetter versteht. Aber ihr habt keine Ahnung von dem, was Gott gerade in eurer Mitte tut. Ihr wollt nicht wahrhaben, dass ich der Messias, der Erlöser und der Sohn des lebendigen Gottes bin. Und so ist es bis heute geblieben. Die meisten Menschen verstehen nicht, wer Jesus ist. Die meisten Menschen wissen nicht, dass sie Vergebung ihrer Schuld brauchen, um im Gericht Gottes nicht verurteilt und in die Hölle geworfen zu werden. 1. Timotheus 2, 5 bis 6 steht, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass solches zu seiner Zeit gepredigt würde. Jesus ist der einzige Gott, der dir deine Schuld und Sünde vergeben kann. Das macht kein anderer Gott. Und du kannst deine Schuld und Sünde niemals selber bezahlen. Dein Stolz und Hochmut machen dich durch und durch sündig. Nur das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Johannes 3,16. Also hat Gott die Welt geliebet, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, und jetzt kommt es, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wenn du nicht in der Hölle verloren gehen willst, dann komm zu Jesus. Bitte ihn um Vergebung. Nimm ihn im Glauben als deinen Herrn und Heiland an. Eine andere Möglichkeit der Erlösung und Vergebung gibt es nicht. Und Jesus fragt die Leute, die vor ihm stehen, Lukas 12, 57, warum richtet ihr aber nicht an euch selber, was recht ist? Also Jesus sagt, schaut euer Leben an. Überlegt euch ehrlich, ob ihr so, wie ihr seid, vor Gott bestehen könnt. Jesus sagt, ich rate euch sehr, dass ihr euch selber beurteilt, bevor Gott euch beurteilt, denn dann ist es zu spät. Hört auf, eure Sünde zu verdrängen. Hört auf, eure Augen vor dem Gericht Gottes zu verschließen. Ihr alle seid schuldig. Ihr seid Heuchler, unehrliche Leute. Ihr alle braucht einen Messias, einen Erlöser, einen, der für eure Schuld und Sünde bezahlt. Eure eigenen guten Werke reichen nicht aus, um vor Gott gerecht zu werden und bestehen zu können. Kluge Worte, Verdrängung von Schuld, Hinweise auf die Schuld anderer Leute sind zwecklos. Das alles wird Gott nicht interessieren. Und dann macht Jesus ein Beispiel von einem bevorstehenden Gerichtsprozess, um den Ernst der Situation zu unterstreichen. Er sagt in Lukas 12, Vers 58, so du aber mit deinem Widersacher vor den Fürsten gehst, so tue Fleiß auf dem Wege, dass du sein Los wirdest, auf dass er nicht etwa dich vor den Richter ziehe und der Richter überantworte dich dem Stockmeister und der Stockmeister werfe dich ins Gefängnis. Wenn du bereits im Gericht bist, dann bist du dem Richter ausgeliefert. Dann kannst du nichts mehr tun, um deine Schuld zu bezahlen oder abzuwenden. Im Gericht bist du allein in der Hand des Richters. Und dann zählt nur noch das, was der Richter entscheidet. Eine Wiedergutmachung deiner Schuld ist im Gericht Gottes nicht mehr möglich. Die Zeit der Gnade ist dann vorbei, wenn wir vor Gott stehen. Wenn du aber noch auf dem Weg ins Gericht bist, so in diesem Beispiel, und auf dieser Erde lebst, dann hast du noch Chance, deine Schuld loszuwerden. Solange du noch nicht vor Gott stehst, gibt es Möglichkeit, Buße zu tun und um Vergebung zu bitten. Solange du noch hier auf der Erde lebst, kannst du Gnade vor Gott finden. Deshalb, so steht es hier, ist hier formuliert, tue Fleiß auf dem Wege und setze alles daran, Vergebung zu erhalten. Lass dir nicht einreden, dass du mit Gott über deine Schuld diskutieren kannst. Im jüngsten Gericht wirst du nichts gefragt. Da wird Gott ein Urteil über dich sprechen, ohne dich anzuhören. Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist nicht verhandelbar. Was richtig und falsch ist, entscheidet Gott ganz alleine, ohne dich. Die Maßstäbe unserer Gesellschaft sind völlig irrelevant vor Gott. Römer 3, Vers 23, denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhms, den sie an Gott haben sollten. Wir alle sind elende Sünder und wir haben nichts, was uns vor Gott gerecht macht. Unsere eigene Gerechtigkeit ist vollkommen wertlos vor Gott. Jesaja 64, Vers 6 steht, aber nun sind wir allesamt wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein Unflätig, wie ein schmutziges Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden führen uns dahin wie ein Wind. Was für eine tolle Beschreibung. Wir alle sind unrein, sündig, schmutzig, von der Sünde hin und her getrieben wie die Blätter im Wind. Völlig haltlos, ohne Orientierung, ohne Gott. Und deshalb, tu Fleiß auf dem Wege, wie es Jesus hier sagt. Tu Buße und bekenne deine Schuld und Sünde. Tu Buße und nimm Jesus als deinen Herrn und Heiland im Glauben an. Denn nur Jesus kann mit seinem teuren Blut für unsere Schuld und Sünde bezahlen. Das kann sonst niemand. Deshalb sagt Paulus in Römer 3, Vers 24, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Christum Jesum geschehen ist. Erlösung und Vergebung ist immer ein Geschenk der Gnade und Erlösung durch Jesus, der alle unsere Schuld bezahlt hat. Das brauchen wir alle. Wir alle brauchen Jesus. Deshalb, an Jesus entscheidet sich alles. An Jesus entscheidet sich deine ganze Ewigkeit. An Jesus entscheidet sich Himmel und Hölle. Und dann unterstreicht Jesus noch einmal zum Schluss, wie ernst ihm diese Botschaft ist. Er sagt in Lukas 12, Vers 59, ich sage dir, du wirst von dannen nicht herauskommen, bis du den allerletzten Scherf bezahlest. Das heißt, wenn du im Gefängnis der Hölle bist, dann wirst du dort nicht mehr herauskommen, bis du den allerletzten Scherf oder Cent bezahlt hast. Aber in der Hölle kannst du nichts mehr bezahlen. In der Hölle kannst du deine Sünde nie mehr wieder gut machen. Es gibt kein Fegefeuer, wie es die katholische Kirche erfunden hat, in dem du deine Sünde wieder gut machen kannst oder absitzen musst. Das steht nirgends in der Bibel. Das ist eine Lüge Satans. Sünde kann ohne das Blut Jesu und ohne seine Vergebung niemals mehr gut gemacht werden. Wer keine Vergebung durch Jesus gefunden hat, der bezahlt seine Sünde für alle Ewigkeit. Der ist für alle Ewigkeit in der ewigen Verdammnis der Hölle, weil kein Mensch die Rechnung seiner Schuld und Sünde bezahlen kann. Und deshalb, Vers 58, tu Fleiß auf dem Wege. Tue heute noch Buße, bevor es zu spät ist. Viele Menschen spielen mit der Geduld und Langmut Gottes. Sie nehmen ihre Schuld und Sünde nicht ernst. Sie sind vom Satan verblendet. Sie sehen nicht, wie hoffnungslos verloren sie sind. Deshalb gibt es solche Texte, wie wir sie heute gelesen haben in der Bibel. Jeder Mensch muss sich entscheiden. Jesus fordert deine Entscheidung. Keine Entscheidung ist immer eine Entscheidung gegen Gott und gegen seine Vergebung. Deshalb kam Jesus, ein Feuer anzuzünden. Er wollte, dass wir uns für ihn entscheiden, nicht neutral bleiben. Neutral ist immer gegen ihn. Er wollte uns retten, weil er uns liebt, wie sonst niemand auf der Welt. An Jesus entscheidet sich alles. Wer nicht für ihn ist, der ist gegen ihn. Jesus kam, ein Feuer anzuzünden, damit die Menschen sich für oder gegen ihn entscheiden müssen. Deshalb muss sich jeder fragen, was machst du mit Jesus? Denn an Jesus entscheidet sich alles. An Jesus entscheidet sich Himmel oder Hölle, ewige Rettung oder ewige Verdammnis. In Jesu Namen, Amen. Herr Jesus, ich danke dir für dieses klare Wort. Danke, Herr Jesus, dass du uns das so deutlich gesagt hast. Schenke du, dass wir es annehmen. Es ist dein ewig gültiges Wort. Und dass wir Buße tun und dir gerne nachfolgen. Danke für deine Erlösung, für dein vergossenes Blut. Danke, dass wir einen Platz im Himmel haben, wenn wir deine Kinder sind. In Jesu Namen. Amen.